Guten Abend, liebe Jugend. Ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen. Seid irgendwie gefühlt schon vor lange nicht mehr. Und ich will auch zum Anfang noch beten und dann starte ich mit dem Thema. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass du uns hierher geführt hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich bitte dich darum, dass du meinen Mund gebrauchst, um unsere Herzen zu verändern, Aber vor allem brauchen wir deine Kraft und dein Wort und deswegen bitten wir dich darum, dass du uns diese Gnade gibst. Amen. Ich habe die letzten 2 Wochen Prüfungen gehabt in der Schule und wenn du studierst, dann sehen die Prüfungen ein bisschen anders aus. Oh, danke. Sehen die Prüfungen ein bisschen anders, also, beziehungsweise sozusagen nach. Einen Moment. So. Wenn man studiert, dann sehen die Prüfungen meistens etwas anders aus wie die Klassenarbeiten, weil in der Klassenarbeit ist es so, du kommst rein und der Lehrer kennt dich, du setzt dich hin und dann müsst ihr euch auseinandersetzen, dann schreibst du die Klassenarbeit und dann schreibst du einen Namen drauf, gibst ab, fertig. Und wenn du studierst, dann ist es so, dann sitzt du drin und meistens, also manchmal kommt der Prof auch echt spät, das heißt, alle sitzen schon und warten, dann kommt der Prof rein und meistens kennt der Prof auch einen nicht mit Namen. Also meistens wissen sie gar nicht, wer du bist. Also so mit Namen. Und dann geht er hin, legt erstmal vorne alles hin und dann fängt erstmal so eine Prozedur an. Es ist wirklich vor jeder Prüfung, es ist immer das Gleiche. Der kommt hin und dann geht er erstmal eine Anwesenheitsliste durch. Der liest die Namen vor und dann musst du sagen, ja, also ich bin da. Und dann streicht er, wer überhaupt alles da ist. Dann geht er weiter und liest voll viele Sachen vor. Also zum Beispiel, was ist erlaubt? Welche Hilfsmittel? Was darfst du benutzen? Taschenrechner? Darfst du eine Formelsammlung benutzen? Ist die Klausur Open Book? Also, das heißt, alles Schriftliche. Manchmal darfst du sogar elektronische Hilfsmittel verwenden. Und dann liest du das alles immer vor. Dann sagt er vielleicht noch ein, zwei Sachen zu der Prüfung, worauf man achten muss, wie viel Zeit man hat und sowas. Dann liest er nochmal, also das liest er wirklich vor. Wie das so abläuft mit dem Kranksein. Wenn du krank bist, kannst du vor der Prüfung sagen, ich schreibe sie nicht mit und so weiter und so fort. Also das heißt, da ist voll die lange Prozedur. Und in dieser ganzen Prozedur sagt er noch eine Sache, und zwar, das ist, wenn jemand versucht abzuschreiben oder zu betrügen, dann wird es als Betrugsversuch gewertet. Das heißt, es wird aufgeschrieben und dann wird der Prüfungsausschuss darüber entscheiden, ist es jetzt sozusagen eine 6 oder halt durchgefallen oder zählt es trotzdem? Und genau in diesem Prinzip soll es heute gehen, und zwar um das Prinzip vom Betrügen. Oder andersrum gesagt, ich will heute darauf eingehen, dass wir manchmal uns selbst betrügen. Und das wollen wir anhand von Jakobus, und ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, Jakobus 1, Vers 26. Denn wie in der Prüfung, wenn du jede Prüfung schaffen würdest bei mir im Studium, also wenn du alle Prüfungen schaffen würdest, einfach irgendwo abzuschreiben und am Ende von dieser Prüfung, also am Ende von deinem Studium dastehen würdest und keine einzige Prüfung können würdest, aber alle bestanden hättest, dann würde es dir auch nichts bringen. Du würdest zwar auf dem Papier sozusagen ein Ingenieur sein, aber keine Firma wird dich nehmen. Das heißt, blöd gesagt, du hast nicht nur den Professor betrogen, sondern du hast dich auch selbst betrogen, weil es dir gar nichts bringt. Und genau darum geht es uns heute, dass wir manchmal im Leben einen Gottesdienst feiern oder einen Gottesdienst leben und meinen, er bringt voll viel, aber eigentlich betrügen wir uns selbst. Und in diesem Beispiel von mir, da geht es nur um meinen Job, da geht es nur um mein Studium, aber heute geht es darum, wie unser Leben aussieht, vor allem aber auch, wie unser Leben danach aussieht, wie unsere Ewigkeit aussieht. Und so wollen wir heute im Jakobusbrief weitermachen und vor allem, wie ich auch gerade schon gesagt habe, ist es mein Ziel, uns heute das eine verstehen zu lassen, dass sozusagen Selbstaufopferung im Dienst das Gegenteil ist von Selbstbetrug. Also andersrum gesagt, Selbstaufopferung ist ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht selbst betrügen. Und diese Aussage oder diese These will ich anhand von Jakobus 1, Vers 26 und 27 mit euch anschauen und versuchen auch zu verstehen. Und eigentlich habe ich ja 2 Punkte mitgebracht, die relativ simpel sind sich zu merken. Und zwar der erste Punkt ist ein nichtiger Gottesdienst, also mit N, und ein richtiger Gottesdienst mit R. Also relativ simpel. Und der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ein nichtiger Gottesdienst, habe ich deshalb so genannt, weil es im Text so steht. Und ihr dürft gerne aufschlagen, Jakobus 1, Vers 26 und 27. Ich lese. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Nun, Jakobus fängt diesen Abschnitt damit an, wenn jemand meint, also wenn jemand denkt, er diene Gott, aber betrügt sich selbst, dessen Gottesdienst ist nichtig. Nun, und bevor wir auch mehr darauf eingehen wollen, was Jakobus hier damit aussagen will, will ich eine Sache vorweg mit uns anschauen. Und diese eine Sache ist ja heutzutage auch etwas anders ausgelebt. Und zwar diese eine Sache, die ich mit uns anschauen will, ist, dass Gott uns sagt, wie er will, dass wir einen Gottesdienst ja, ausleben. Er sagt uns, was ein richtiger Gottesdienst ist und er sagt uns, was ein falscher Gottesdienst ist. Weil heutzutage habe ich das Gefühl, dass irgendwie es vielmehr so ist, du kannst machen, was du willst. Also, du willst dein Geschlecht ändern? Kein Problem. Du gehst einfach hin, du änderst dein Geschlecht, ob das jetzt richtig ist oder nicht, ist egal, du wolltest es einfach. Oder dir gefällt was nicht, dann mach was anderes. Einfach das, was du willst. Und die Bibel ist hier in genau die andere Richtung. Weil Gott sagt nicht, hey, mach, was du willst und dein Wille reicht schon aus. Nein, Gott sagt uns ganz klar, er sagt uns, wie es ja, zu laufen hat und er sagt uns klar, was es bedeutet, einen Gottesdienst zu leben. Und deswegen ist mir dieser Punkt so wichtig und deswegen will ich ihn ganz kurz vorweg mit euch anschauen, dass Gott uns vorgibt, was es bedeutet, ja, einen Gottesdienst zu leben. Und ich habe mir so Gedanken gemacht und dachte mir, ich will ganz kurz mit euch ein paar Beispiele aus der Bibel durchgehen, wo Menschen genau das Gegenteil gemacht haben. Menschen haben gelebt und haben nicht so, sagen Gott die Ehre gegeben, nicht so gelebt, wie Gott es wollte. Und wir wollen uns danach anschauen, was dann passiert ist. Und wahrscheinlich ein sehr bekanntes Beispiel, und das ist auch sehr am Anfang, ist Kain und Abel. Wir kennen Kain und Abel. Das sind die ersten Söhne von Adam und Eva. Und das Spannende bei denen ist, beide opfern Gott. Und beide, also der eine macht es mit Schafen und der andere ist ein Gärtner, also mit Obst und Gemüse. Und beide dienen Gott. Beide leben ja einen Gottesdienst für ihn. Beide opfern. Aber irgendwie wird das von Abel angenommen, aber das von Kain nicht. Und wie auch Jakobus hier schreibt, wenn jemand meint, also beide haben ja gemeint, sie dienen Gott, aber irgendwie wurde nur das von Abel angenommen. Und was ist dann passiert? Kain hat einfach Abel umgebracht. Aber dann gehen wir weiter, auch zu einem noch klaren Beispiel, und zwar das fremde Feuer von den Söhnen von Aaron. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber ihr dürft gerne mal auch mit aufschlagen, und zwar 3. Mose 10, Vers 1, ich lese kurz vor. 3. Mose 10, Vers 1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Feuerwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hatte, indem er sprach, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Also ein sehr, sehr krasses Beispiel. Wir sehen, eigentlich haben die ja auch Gottesdienst gelebt. Also die Söhne von Aaron, die waren ja Priester. Die haben sogar dieses Räucherwerk dargebracht. Also von außen gesehen sah alles gleich aus. Ja, und ob das Feuer jetzt von irgendwo anders kommt oder von genau dem, ist ja, also hätten wir heutzutage gesagt, ist ja eigentlich Jacke wie Hose. Und nach dem Motto, Gott kann sich ja überhaupt freuen, dass sie überhaupt da sind. Aber nein, Gott sagt hier ganz klar, dieses Feuer ist ein fremdes Feuer. Dieses Feuer ist von da, wo ich es nicht haben will. Und was macht Gott? Er bringt diese zwei Priester um. Vor dem ganzen Volk. Und gehen wir weiter. Die Geschichte kennt ihr bestimmt aus 2. Samuel 6, dass ein Mensch eine Bundeslade aufhalten wollte und dabei stirbt. Ich lese kurz 2. Samuel, Kapitel 6, Abvers 6. Und als sie zur Tenne Nakons kamen, da griff Ussa nach der Lade Gottes und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens und er starb dort bei der Lade Gottes. Und jetzt können wir wieder sagen, Gott, also warum machst du sowas? Ich meine, es ist doch gar nicht so schlimm, ob jetzt die Bundeslade gefahren wird oder ob sie getragen wird. Und vor allem, ja, der Ussa, der hat ja eigentlich was voll Gutes machen wollen. Er wollte ja eigentlich die Bundeslade aufhalten und dafür stirbt er einfach. Du bringst ihn einfach dafür um. Und wir sehen, Gott, es ist unglaublich wichtig, dass der Gottesdienst nicht irgendwie aussieht, dass wir es nicht irgendwie machen und dass wir uns nicht irgendwie überlegen, ah, wie wäre das am coolsten, sondern Gott sagt ganz klar, ich sage euch und ich zeige euch und ich will, dass es auch so ausgelebt wird, was es bedeutet, einen richtigen Gottesdienst zu leben. Und ich habe noch ein paar mehr Stellen, ihr könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr wollt, ich gehe auch darauf nicht ein. Nur noch ein letztes Beispiel, und zwar der Ungehorsam von Saul. Und dieses Beispiel ist sehr treffend auch für Jakobus. Und dieses Beispiel steht in 1. Samuel 15, Vers 9. Und dieses Beispiel, das habe ich, glaube ich, auch schon mal teils gebracht, da geht es darum, dass Saul ein Volk, die Amalekiter, umbringen soll. Nicht nur umbringen soll, sondern an ihnen den Bann von strecken soll. Das heißt, er soll dieses Volk komplett töten. Jeden töten, alles verbrennen, jedes Tier, er darf gar nichts mehr haben, alles muss weg sein. Nun, und dann lesen wir 1. Samuel 15, Vers 9. Und Saul und das Volk verschonten Agag und das Beste vom Klein und Rindvieh und die Tiere vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was gut war. Und sie wollten sie nicht verbannen, alles Vieh aber, das gering und schwächlich war, das verbannten sie. Also wir sehen ganz klar, Saul macht das, was er will. Er lebt nicht genau das aus, was ihm gesagt worden ist, sondern es ist ungehorsam. Und jetzt kommt diese wichtige Stelle, und zwar Samuel kommt jetzt zu Saul. Und Samuel kommt zu Saul und wir lesen 1. Samuel 15, Vers 13. Und Samuel kam zu Saul und sprach zu ihm, gesegnet seist du vor dem Herrn, ich habe das Wort erfüllt. Also wir sehen, Saul kommt zu Samuel und sagt zu ihm, hey, weißt du was? Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Ich war gehorsam. Und eigentlich passt da nicht so wirklich was. Also eigentlich hat er ja gelogen. Und auch da sehen wir das Ende von Saul. Er muss sein Königtum abgeben und auch er stirbt dann irgendwann. Nun, und deswegen kam ich zu diesem zweiten Unterpunkt, dass dieser Selbstbetrug immer im Tod endet. Und viele von diesen genannten Beispielen oben, die haben wirklich im Tod geendet. Manche haben nicht direkt im Tod geendet, wie das zum Beispiel von Saul. Aber worauf ich auf jeden Fall auch hinaus will, ist, dass jeder von ihnen, der nicht mit Gott gelebt hat, im ewigen Tod geendet hat. Und dieser Punkt, diese ewige Verdammnis, sehen wir vor allem in Matthäus 7, Vers 21, dass Gott sagt, geht hinaus, ich habe euch nicht gekannt. Sie sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Und er stößt sie hinaus und sie sind ewig tot. Aber nochmal, um auf das Beispiel von Saul zurückzukommen. Er hat ja zu Samuel gekommen, hat gesagt, ich habe Gott gehorcht. Aber eigentlich hat Saul Gott gar nicht gehorcht, sondern hat ihn nur angelogen. Und das heißt, wir sehen hier, Saul betrügt sich eigentlich selbst. Er sagt, ja, ich habe doch so gelebt, wie du wolltest, aber dabei hat er es doch nicht gemacht. Und wir sehen, wie fatal es endet, wenn jemand sich selbst betrügt. Und das müssen wir uns auch auf der Zunge zergehen lassen. Du kannst viele Leute betrügen, aber wenn du dich selbst betrügst, dann ist es richtig übel, weil du betrügst dich selbst und glaubst dir ja auch selbst. Das heißt, du verführst dich selbst und zum Schluss wachst du auf und merkst, dass so vieles falsch war. Nun, und wenn wir zurück in Jakobus gehen, dann steht genau das hier in Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Er meint, er diene Gott, aber dabei betrügt er sein eigenes Herz. Nun, und wir haben uns gerade angeschaut, dass Gott uns klar vorgibt, was es bedeutet, Gottesdienst zu leben. Und wir haben uns auch angeschaut, dass viele es eben nicht so gemacht haben und dass auch dieses eben in dem Tod geendet ist. Und deswegen habe ich es auch so genannt, diesen Unterpunkt, Selbstbetrug endet immer im Tod. Aber weiter sagt Jakobus auch, dieser Gottesdienst ist nichtig. Und das müssen wir uns auch kurz vor Augen malen. Du lebst ein ganzes Leben lang. Du gehst Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Jahr für Jahr in die Gemeinde, in den Gottesdienst und denkst selbst, ja, ich mache ja alles richtig und ich lebe ja für Gott. Aber dann, wenn du eines Tages vor Gott stehst, auf einmal merkst du, hey, nee, es war doch alles falsch. Es war doch alles falsch und du hast dich selbst betrogen. Und dann sagt Jakobus dazu, dieser Gottesdienst ist nichtig. Nun, und ich habe ein paar Merkmale mitgebracht, die wir uns kurz anschauen wollen, die so ein Selbstbetrüger hat, die so ein Selbstbetrüger mit sich bringt, damit wir einfach uns auch selbst prüfen können. Hey, bin ich einer, der mich selbst betrügt oder bin ich jemand, der auf dem richtigen Weg ist? Und ein Selbstbetrüger, er äußert ständig Kritik. Ein Selbstbetrüger, wie es hier auch steht, zügelt nicht seine Zunge, er sagt die ganze Zeit Kritik. Er übt hier Kritik, da Kritik, alles ist schlecht, alles ist falsch, die Gemeinde ist falsch, die Ältesten sind falsch, die Lobpreisleitung ist schlecht und der Hauskreis ist auch schlecht und alles ist irgendwie schlecht und man merkt, diese Person, die redet und redet und redet und redet, einfach alles schlecht. Aber nicht nur derjenige, der alles, ja, der ständig Kritik übt, sondern auch der ständig lästert. Der ist auch ein Selbstbetrüger, weil er ja auch seine Zunge nicht im Griff hat, weil er auch nicht nur Kritik übt, sondern hinter einem Rücken lästert, hinter einem Rücken schlecht redet und vor allem, was auch ein Merkmal ist, ein Selbstbetrüger muss andere schlecht reden, weil er ja selbst nicht gut ist. Das heißt, er redet andere schlecht, damit er selbst dastehen, also besser dastehen kann, weil er ja auch von sich aus nichts erzählen kann. Und ein letztes Merkmal, das ich mitgebracht habe, wessen Wort nichts mehr wert ist. Ich weiß nicht genau, ob das gutes Deutsch ist, aber der Punkt ist, den ich machen will, ist, er redet viel, aber sein Wort ist nichts wert. Du weißt, wenn er sagt, ich gehe jetzt lernen, dann wird er nicht lernen gehen, sondern geht vielleicht zocken oder Serien schauen. Du sagst ihm, hey, mach diese Aufgabe oder jene Aufgabe und du weißt, er macht es nicht. Und es ist genauso wie bei Saul. Er kommt und sagt, ich habe doch alles erfüllt. Ich war doch gehorsam. Samuel, schau doch. Aber eigentlich weiß er doch ganz genau, dass er nicht gehorsam war, dass er nicht danach gelebt hat. Und vielleicht nimmst du immer wieder das Abendmahl und sagst damit aus, hey, ich bin Christ, ich lebe für Gott. Aber eigentlich, wenn du ehrlich bist und dein Leben schaust, dann lebst du überhaupt nicht für Gott. Denn es ist dir völlig egal, was die Bibel sagt. Du lebst nur nach außen ein schönes Leben. Aber innerlich betrügst du dich damit auch selbst. Und an dieser Stelle versteht mich nicht falsch, wenn du ehrlich mit Sünde kämpfst und wenn du ehrlich dagegen ankämpfst, dann will ich dir nicht damit dein Heil absprechen und sagen, nee, du bist ein Selbstbetrüger. Mir geht es vielmehr darum, diese Menschen, die nie gerettet sind, diese Menschen, denen es egal ist, mit Sünde zu kämpfen, denen die es kalt lässt, genau diese Menschen meine ich. Und diese Menschen, die kämpfen nicht gegen die Sünde, sondern sie leben einfach mit der Sünde. Und die Frage ist ja jetzt, die wir uns stellen müssen, bist du ein solcher Betrüger oder bist du kein solcher Betrüger? Oder jeder, der hier sitzt, muss es sich selbst stellen, bin ich ein solcher Betrüger, der vielleicht eines dieser Merkmale aufweist oder bin ich jemand, der Gott dient? Und Jakobus sagt ja hier, dessen Gottesdienst ist nichtig. Und ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Und zwar, wenn ich ja jemand von euch Geld geben würde, dann würde er bestimmt irgendwann mal dieses Wochenende irgendwann mir bestimmt einen Döner kaufen. Ihr würdet doch bestimmt sagen, hey, wenn ich dir jetzt Geld gebe, dann hätte ja niemand von euch ein Problem damit, mir einen Döner zu kaufen. Und ich will das mal probieren zu machen. Und zwar habe ich gesehen, Manu ist zu Besuch bei uns. Und ich will dich fragen, würdest du mir einen Döner kaufen, wenn ich dir jetzt Geld gebe? Also nicht jetzt, aber irgendwann mal. Okay, ich habe dir hier Geld mitgebracht. Also ich gebe dir, du kannst den Rest behalten, okay? Also 50 Euro, würdest du mir einen kaufen? Auch mit dem Geld? Würdest du es probieren? Ich habe auch noch mehr dabei, also ich kann ja, pass auf, ich habe auch, guck, ich habe hier noch so einen ganzen Bündel dabei, also du kannst ja richtig viel Geld. Würdest du damit was kaufen können?
Safe, ja.
Komm schon mal, du musst doch mitspielen, das ist Falschgeld.
Okay, nein.
Richtig, richtige Antwort, richtige Antwort. Guck mal, wenn ich jetzt 10 Euro gebe, 10 Euro ist ja eigentlich viel weniger als 50 Euro, oder? Aber von was würdest du einen Döner kaufen können?
Ja, von den 10 Euro.
Ja, dann kannst du es mir irgendwann mal machen. Und das ist genau, und das ist genau der Punkt, den Jakobus hier sagt, der Gottesdienst ist nichtig. Ich kann auch Manu noch mehr 50-Euro-Scheine ausdrücken, die hinten sogar nicht mehr bedruckt sind, und er kann damit gar nichts machen. Die sind völlig nutzlos. Du kannst damit, das Einzige, was du damit machen kannst, ist ein bisschen Feuer anzuzünden und das war's auch schon. Du kannst gar nichts damit machen. Aber dann mit diesem echten Geld, das waren nur 10 Euro, damit kann er schon was machen. Und diesen Punkt müssen wir verstehen, dass wenn wir uns selbst betrügen, wenn wir viel reden, wenn wir so tun, als ob wir Gott dienen würden, wenn wir alles nach außen hin richtig machen, dann bringt es dir gar nichts. Dann bringt es dir gar nichts in deinem Leben, sondern du betrügst dich selbst und zum Schluss wirst du nicht mal gerettet. Gott sieht es alles. Gott durchschaut das alles und Gott ist es ja egal, was du gelebt hast davor. Wenn du dich selbst betrogen hast, dann bist du genauso nicht gerettet wie jeder andere, der ohne Gott lebt. Und nachdem wir jetzt gesehen haben, was es bedeutet, ja, einen nichtigen Gottesdienst zu leben, wollen wir beim zweiten Punkt einen richtigen Gottesdienst anschauen. Und die Frage ist ja, wie sieht so ein richtiger Gottesdienst aus? Also, wir haben ja gesehen, okay, ein nichtiger Gottesdienst ist, wenn sich jemand selbst betrügt, wenn er viel redet, aber nicht mit Gott lebt, wenn er nach außen eine gute Hülle hat, aber in seinem Herzen weit weg ist von Gott. Nun, und das Gute ist hier, Jakobus hat es uns relativ leicht gemacht, wenn wir in Vers 27 hineinschauen. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Also er gibt uns hier eigentlich so eine richtige Definition und die ist ja relativ simpel. Er sagt hier, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das ist die Definition von Jakobus über einen richtigen Gottesdienst. Er sagt, also das ist eigentlich ein Gottesdienst. Und wenn ich jetzt hier so stehe, denke ich mir so, ja okay, wenn also ich muss ja also nur Waisen und Witwen besuchen und mich selbst unbefleckt halten. Aber wenn ich ehrlich bin, viele Waisen und Witwen in meinem Umfeld, zu einer Witwe wird mir meine Oma einfallen, aber zu Waisen, die auch wirklich noch so klein sind, dass sie Hilfe brauchen, da wird mir kaum jemand einfallen. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es auch euch anders, aber ich denke, wenn ihr auch darüber nachdenkt, da würdet ihr wahrscheinlich auch alle sagen, so, ja, also vielleicht ein, zwei Leute kenne ich, aber dann war es. Und dann würden wir ja eigentlich ein relativ entspanntes Leben haben, weil ja sich niemand um irgendwas kümmern müsste. Und dann würde es ja auch keine Jugend geben und wir hätten unendlich viel Zeit. Aber das meint ja Jakobus hier nicht, wenn er sagt, wir sollen Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sagt nicht, dass wir nur das machen sollen, sondern Jakobus hat ein Ziel dahinter. Jakobus will uns etwas verdeutlichen. Und dieses, was uns verdeutlichen will, ist, dass wir Menschen helfen sollen, die in Not leiden und die uns nicht zurückhelfen können. Also wir als Christen sollen denen helfen, die uns gar nichts geben können. Und dafür verwendet er dieses Symbol, Waisen und Witwen. Damals war es so, dass viele Waisen und Witwen gelebt haben. Damals war es auch sehr viel Arbeit, aber heute ist es nicht mehr so. Und trotzdem hat es die gleiche Bedeutung, weil für was stehen Waisen und Witwen? Ich würde sagen, es ist ein Symbol für Hilflosigkeit, ein Symbol für Traurigkeit, für Einsamkeit, für Verletzung, für Rückzug. Und das alles wird in diesen Waisen und Witwen eigentlich wiedergespiegelt. Weil, wenn wir uns überlegen, ein 6-jähriger kleiner Junge, was kann er schon machen? Wenn er jetzt hier ohne Eltern lebt, der hat keine Ahnung, der kann nicht mal lesen, er kann gar nichts. Er kann kein Geld verdienen, er würde einfach verhungern. Oder eine Witwe, wenn ihr Mann stirbt und sie noch Kinder zu Hause hat, dann kann sie auch nicht arbeiten gehen. Und dann hätte sie keine Chance. Oder eine alte Frau, damals ohne all diesem Sozialsystem, ihr Mann stirbt und sie ist aufgeschmissen. Sie kann niemandem helfen, sie kann sich nicht selbst versorgen, es ist unmöglich. Und ja, wenn ein Kind ohne Eltern aufwächst, dann ist es so, wie wenn ein Kind immer nach Hause will, es aber kein Zuhause gibt. Und eine Frau ohne ihren Mann ist auch nur noch die Hälfte von Menschen. Und da sind Verletzungen da, da ist Trauer da, da ist Einsamkeit da. Und genau diesen Menschen sollen wir helfen. Und Jesus sagt es auch nochmal in Lukas 14, Vers 12. Er sprach aber auch zu dem, der ihn geladen hatte, wenn du ein Mittagsmahl oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung werde. Sondern, wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn dir wird vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten. Das ist der Punkt, den Jakobus machen will. Und diesen Punkt, wenn wir ihn verstehen, dann sind wir auf einmal in so viel Arbeit, dass wir sie gar nicht schaffen können. Wenn ich darüber nachdenke, dann fallen mir fast keine Leute ein, die kein Leid haben. Mir fallen so viele Leute ein, die leiden. So viele Leute ein, die einsam sind. So viele Leute ein, die traurig sind. So viele Leute ein, die verletzt sind. Und so viele Leute fallen mir ein, denen ich helfen könnte und sie mir nicht helfen können. Und dann bedeutet es, dass wir uns selbst aufopfern. Genau das ist es, was wir verstehen müssen. Wenn wir jemandem dienen und er uns nichts geben kann, genau das ist Selbstaufopferung. Genau das ist das, was Jakobus hier sagt, du dienst und du bekommst dafür gar nichts. Kein Danke, kein Geld, kein Dienst zurück. Und mit diesem Blick sind auf einmal alle Dienste wichtig für Gott. Und dann ist es egal, wo du bist oder was du machst, sondern wie machst du es? Du dienst in der Tontechnik? Machst du es selbst aufopfernd oder machst du es, weil es halt cool ist und weil du dafür Lob bekommst und es ist einfach etwas, wo ich ja, sehr viel Anerkennung bekomme. Oder wenn du die Teller nach der Jugend wäschst, warum machst du das? Machst du das, damit du ja, vielleicht gesehen wirst und sie denken, oh, so ein Demütiger, der so viel Gott gibt? Oder machst du das wirklich, weil du sagst, hey, ich will hingehen und Gott damit die Ehre geben, ich will dienen und nichts dafür bekommen, ich will mich selbst auch opfern? Aber was ist mit den Sachen, die wirklich niemand sieht? Wenn deine Mama sagt, du sollst aufräumen, aber du einfach keinen Bock drauf hast. Du sollst den Boden wischen und du willst es einfach nicht machen. Und machst du es da aus ganzem Herzen oder machst du es da auch mit diesem Blick, hoffentlich sieht sie es? Oder was ist mit dem Punkt, wenn heute Abend die Jugend vorbei ist? Dann fangen wir an zu essen. Und es ist Freitagabend, du hast eine schwere Woche hinter dir und du freust dich damit, endlich mal wieder mit deinen Freunden zu reden. Und bist du dann bereit, hinzugehen, sich zu jemandem zu setzen, der vielleicht traurig aussieht, der vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen komisch ist, der vielleicht auch nicht so ein guter Gesprächspartner ist? Und bist du bereit, dich zu diesem hinzusetzen, zu diesem Mädchen oder zu diesem Jungen? Und einfach mit diesem Person Zeit zu verbringen. Bist du dafür bereit, dich selbst, deinen Freitagabend selbst zu opfern? Bist du dafür bereit oder bist du dir dafür manchmal doch zu, ja, doch zu wichtig. Und eine gute Frage, um es selbst zu überprüfen, ist, bin ich bereit, für Gott alles zu geben? Bin ich bereit, für ihn alles zu geben oder erwarte ich, dass mir manchmal auch etwas zurückgegeben wird? Aber Jakobus bleibt hier nicht stehen, sondern er sagt noch in Vers 27, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Und ich denke mir, wenn ich den ersten Punkt schon angeschaut habe und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, bei dem ersten Punkt, da bin ich schon durchgefallen. Weil ich auch nicht jemand bin, der sehr gerne sich selbst aufopfert. Ich bin auch nicht jemand, der das gut kann. Überhaupt nicht. Ich habe auch so viele Probleme damit. Und jetzt setzt Jakobus noch einen drauf und sagt, aber weißt du was, du musst nicht nur selbst aufopfern dienen, nein, du sollst dich sogar ja, heilig, also sich selbst heilig halten oder sich selbst reinhalten oder andersrum gesagt, du sollst ein tadelloses Leben führen. Nun und vielleicht geht es euch anders, aber wenn ich in mein Leben schaue, dann sehe ich sehr viel Versagen. Und ich will einfach nur kurz mit euch drei Sünden rausnehmen, Stolz, Unzucht und Faulheit. Und zu der ersten Sünde, zu Stolz, will ich eine kleine Geschichte von meinem Leben erzählen. Ich glaube, manche kennen die schon und eigentlich dachte ich, ich warte noch ein paar Jahre, bis ich die erzählen kann, aber vielleicht ist es doch ein ganz guter Zeitpunkt, die auch jetzt schon zu erzählen. Auf jeden Fall ist schon ein bisschen her. Wir waren auch am Freitag, haben wir auch Jugend gehabt und dann nach der Jugend, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was die anderen gemacht haben, aber da war Dennis Dück noch relativ neu in der Gemeinde und ich habe gerade noch meinen Führerschein fürs Motorrad gemacht und dachte mir so, ich kann schon Motorrad fahren. Also ich bin schon der Beste und dann habe ich Dennis gefragt, so, hey Dennis, kann ich dein Motorrad ausleihen und einfach kurz eine Runde drehen? Und dann hat es mir gegeben, dann bin ich losgefahren und dachte mir, mega, ich habe richtig Gas gegeben, bin hier aus Birmingham raus und ja, so wie es kommen musste, so ist es gekommen und ich bin dann hingefallen mit dem Motorrad. Und es war, einerseits hat Gott mich sehr, sehr bewahrt, weil da echt nichts passiert ist. Ich habe mich echt kaum verletzt und das Motorrad ist auch ganz geblieben. Aber der Punkt ist der, ich bin dann zurückgekommen, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und sowas. Aber danach saß ich irgendwann mal dran und dachte mir so, krass. Das war einfach nur kurz ein Moment, wo Gott mir gezeigt hat, Max, weißt du was? Du bist stolz. Du bist stolz, du denkst, dass du alles kannst, du denkst, dass du der Beste bist und ich zeig dir, was du bist. Du bist gar nichts. Du bist ein Versager. Und dann saß ich da dran und ich glaube, das, was mir am meisten wehgetan hat, waren nicht die Schmerzen oder war nicht auch das Geld, das sich dafür noch gezahlt hat oder sowas, gar nicht, sondern vielmehr dieser Punkt zu sehen, Stolz in meinem Herzen. Stolz in meinem Herzen und ich kann dagegen gar nichts machen. Und gleichzeitig weiß ich, es schlummert noch in mir so viel mehr Stolz. So viel mehr, weil ich so oft weiß, all die Geschenke, die Gott mir gibt, sei es irgendein Talent oder sei es Geld oder sei es die Möglichkeit zu arbeiten oder was auch immer, all diese Dinge sind von Gott geschenkt und gleichzeitig überhebe ich mich drüber und sage, schaut mal, wie gut ich bin. Schaut mal her, was ich alles geschafft habe. Nun aber, neben Stolz gibt es noch andere Sünden, Unzucht. Und ich denke, mit Unzucht hat wahrscheinlich jeder von uns zu kämpfen. Wahrscheinlich kämpft jeder von euch wahrscheinlich auch jede Woche damit. Sei es jetzt in Gedanken, sei es mit Blicken, aber sei es auch vielleicht damit, dass du dir regelmäßig irgendwelche halbnackten Frauen auf Insta anschaust oder auf TikTok anschaust. Oder sei es, dass du dir vielleicht auch Romane liest und in der Fantasiewelt lebst und dir immer wieder vorstellst, wie wohl nackte Männer aussehen oder was auch immer. Aber beides ist Sünde. Beides ist Sünde, ob wir jetzt es anschauen, ob wir uns die Gedanken machen, egal was. Es ist Sünde. Es ist Unzucht. Es ist gegen Gott gesündigt. Und wir gehen hin, schauen es uns an, denken darüber nach und sind bereit, alles in Kauf zu nehmen. Alles in Kauf zu nehmen und genau diese Sache zu bekommen, ohne Rücksicht auf Verluste und wollen uns selbst befriedigen. Hauptsache, ich bin befriedigt und der Rest ist mir egal. Und was ist das? Das ist Sünde. Aber auch genauso Faulheit. Neben Stolz und Unzucht gibt es noch Faulheit. Und ich glaube, dass viele von uns auch faul sind. Und Faulheit ist nichts anderes wie ein vom Stolz getriebener Egoismus. Und ich will es euch auch kurz an einem Beispiel an eurem Leben verdeutlichen. Ich denke, die meisten von euch wollen wahrscheinlich heiraten. Und die meisten von euch stellen sich vor und freuen sich darauf. Und es ist, ja, eine schöne Sache. Aber gleichzeitig bereiten sich die meisten von euch richtig schäbig darauf vor. Die meisten von euch, viele von euch, haben eine Bildschirmzeit zwischen 2 und 4 Stunden. Vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Ich habe bei niemandem nachgeschaut. Aber das müssen wir uns vor Augen führen. Du willst einmal heiraten und du willst einen Partner haben, der alles kann, der einen guten Charakter hat, der sein Leben im Griff hat, der Gott liebt und der mich auch anleiten kann, der mich lieben kann. Du willst alles haben, aber wenn du ehrlich bist, sich selbst darauf vorzubereiten, na, da habe ich irgendwie nicht so Lust drauf. Da gehe ich lieber hin und verschwende meine Zeit. Man müsste es verstehen, sich selbst darauf vorzubereiten, bedeutet fleißig zu sein. Fleißig zu sein, in Gott zu wachsen und sich auch darauf vorzubereiten. Und das ist nur ein kleines Beispiel, was uns verdeutlicht, was es bedeutet, wenn wir faul sind, was es für Auswirkungen hat. Aber das Schlimmste an all dem ist, dass wir auch darin gegen Gott sündigen. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr darüber nachdenkt. Vielleicht denkt ihr anders darüber nach wie ich, aber wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir ehrlicherweise, eigentlich bin ich ein Heuchler. Eigentlich lebe ich nicht diesen Gottesdienst, von dem Jakobus hier spricht. Jakobus sagt, wir sollen selbst aufopfern leben und er sagt, wir sollen heilig leben. Und ich schaue in mein Leben und sage, ich habe beides nicht. Ich habe beides nicht und ich schaffe es nicht. Aber Gott ist sowohl heilig als auch gnädig oder auch selbst aufopfernd. Und das führt uns zu diesem dritten Unterpunkt. Gottesdienst an uns. Weil, und das ist so wichtig zu verstehen, Gott ist heilig und Gott ist gnädig. Und was bedeutet es, wenn wir einen Gottesdienst ausleben? Oder warum ist es so wichtig, Gottesdienst zu leben? Und es ist so wichtig, weil, oder beziehungsweise andersrum gefragt, was ist ein Gottesdienst? Ein Gottesdienst ist, dass wir Gottes Wesen und Gott selbst auf dieser Erde widerspiegeln und ihn dafür die Ehre geben. Das ist der Grund und der Inhalt von einem Gottesdienst. Und wenn wir Gott widerspiegeln in seinem Wesen und ihm dafür die Ehre geben sollen, dann ist ja genau diese zwei Punkte, die wir uns angeschaut haben, dass wir selbst aufopfernd leben sollen und dass wir heilig leben sollen. Und Gott ist beides. Aber das Wichtigste ist, dass Gott zuerst an uns diesen Dienst erweisen muss, dass er zuerst uns retten musste und jetzt können wir Gott dienen. Und wir müssen uns vor Augen führen, wie war es damals, als du noch in Sünde lebtest? Wie war es damals, als du noch nicht gerettet warst? Du warst da und warst einfach versklavt in deiner Sünde. Du warst in diesen Ketten gefangen und du hast diesen elendigen Zustand gesehen. Du hast gesehen, dass du überhaupt nicht in der Lage bist, nicht zu sündigen. Du bist einfach nur ein Knecht gewesen, ein Sklave gewesen, der ständig gesündigt hat, der keine Chance hatte, irgendwie frei zu werden, überhaupt nicht. Und du warst gefangen und du hast diesen elenden Zustand gesehen, aber du hast gesehen, ich kann nichts dagegen machen. Umso mehr ich mich dafür bemühe, da rauszukommen, umso schlimmer wird es. Und was macht Gott? Gott kommt hin und rettet dich. Gott kommt hin und gibt dir diese Gnade. Gott kommt hin und opfert sich selbst. Gottes Sohn, Jesus, ist auf diese Welt gekommen. Er hat für dich und für mich gelebt. Und er hat gedient und er ist für dich und für mich gestorben. Hat Jesus irgendeinen Benefit davon gehabt? Hat Jesus irgendeinen Vorteil davon gehabt? Hat er irgendwie einen guten Vertrag abgeschlossen, wo er auch nochmal was für sich rausspringt? Überhaupt nicht. Er ist am Kreuz gewesen und hat für dich und für mich bezahlt. Und was hat er dafür bekommen? Eigentlich gar nichts. Wenn wir ehrlich sind, war das ein richtig mieser Tausch. Aber Jesus ist trotzdem hierher gekommen und hat trotzdem dieses Leben gelebt für dich und dieses Leben für mich und hat gezahlt. Und was sehen wir? Genau diese Selbstaufopferung, von der Jakobus hier spricht, in Perfektion. Und diese Selbstaufopferung war nötig, damit er mich und damit er dich retten kann. Aber gleichzeitig in deiner Rettung und in meiner Rettung ist Gott heilig geblieben. Gleichzeitig hat er nicht einfach deine Sünde unter den Teppich gekehrt und gesagt, ja, das passt schon. Nein, überhaupt nicht. Er ist hingegangen und hat diese Sünde bezahlt. Jeder einzelne von ihnen. Er hat eine Liste gehabt und diese Liste ist komplett bezahlt. Jesus hat sie komplett bezahlt. Und dadurch ist Gott was? Er ist heilig. Er ist gerecht geblieben und er war auch immer gerecht. Und genau da kommen wir wieder zu diesen zwei Punkten, die ich auch vorhin versucht habe, mit euch zu erarbeiten aus Jakobus, selbst aufopfernd und ein heiliges Leben zu führen. Genau das ist ein Gottesdienst. Genau das ist das, was Gott überhaupt ist. Und genau das ist das, was wir auch widerspiegeln sollen in unserem Leben und widerspiegeln sollen, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst gehen und am Freitag in der Jugend sind und am Mittwoch in der Bibelstunde. Genau das ist, was wir widerspiegeln sollen. Weil wir sind das Ebenbild Gottes und wir zeigen den Menschen hier auf der Erde, wer Gott ist. Und somit kann niemand oder kann kein Betrüger Gott widerspiegeln, weil Gott kein Betrüger ist. Und somit kann auch kein Schwätzer Gott widerspiegeln, weil Gott kein Schwätzer ist. Kein Selbstbetrüger kann Gott widerspiegeln, weil Gott sich selbst nicht betrügt. Und niemand kann Gott widerspiegeln, der nicht heilig ist, weil Gott heilig ist. Und deswegen prüfe dich heute selbst. Prüfe dich heute selbst und frage, bin ich ein Betrüger, der sich selbst betrügt? Oder bin ich einer, der Gott dient? Bin ich jemand, der selbst aufopfernd und heilig lebt und damit Gott dient? Oder bin ich jemand, der nach außen hin ein schönes Leben führt und außen hin versucht, alles schön aussehen zu lassen, aber innerlich bist du einfach nur ein Lügner und ein Selbstbetrüger? Und dann will ich dir heute diese Worte sagen und dich wirklich davor warnen und sagen, kehr um. Kehr um und tu darüber Buße, weil zum Schluss wirst du nicht Gott damit in das Licht führen, sondern eigentlich nur dich selbst. Aber wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich will Gott dienen, ja, ich will dieses selbstaufopfernde Leben leben, ich will heilig sein, aber ehrlich gesagt kann ich das nicht. Ehrlich gesagt schaffe ich das nicht. Ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich das versuche, versage ich darin. Dann habe ich für dich auch noch eine frohe Botschaft und einen Trost. Und der steht in 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Und damit will ich auch schließen. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Hure noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solches sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Amen.